ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Und das kurz vor Weihnachten und vor einem neuen Jahr, in dem dann Thomas Mann in den Mittelpunkt rücken wird. Das steht jetzt schon fest. Ja, und bei dieser Gelegenheit können Sie gleich mal raten, welcher bedeutende Roman so beginnt und wer hier zu hören ist.
Was ist das? Was ist das?
Tiens, den Duvelog, c'est la question, ma très chère demoiselle.
Tja, die Auflösung gibt es heute mal umgehend. Sie hörten den Beginn der Buddenbrooks, eines Romans von Thomas Mann, klar, gelesen von Gerd Westphal. Und mehr von Thomas Mann und Gerd Westphal gibt es auch in dieser Sendung noch zu hören. Auch Boris Pasternak wird eine Rolle spielen und etwas Weihnachtliches für Kinder ist auch dabei. Diesmal ist es die Geschichte vom kleinen Weihnachtsstern von Benjamin Bien geschrieben. Und überhaupt gilt, die Hörbuchzeit gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek, aber auch auf hr2.de. So, in unserem ersten Hörbuch, das wir Ihnen vorstellen möchten heute, geht es aber um ein Debüt. Die Autorin heißt Greta Olivo. Dorothee Meyer-Karwig, was können Sie uns über sie erzählen?
Diese Greta Olivo wurde 1993 in Rom geboren und sie studierte kreatives Schreiben und ihr erster Roman, Die Nacht der Schildkröten, wurde gleich mit einem Preis ausgezeichnet.
Was hat sie sich für ein Thema für ihren ersten Roman ausgesucht? Der Titel Die Nacht der Schildkröten, ja, ist offen, würde ich sagen. Vielleicht klingt es auch ein bisschen nach Natural Writing.
Ja, damit hat es so gar nichts zu tun. Das ist die Entwicklungsgeschichte eines Kindes bis zur jungen Frau. Livia heißt das Mädchen und die junge Frau. Und die leidet an einer Augenkrankheit, nämlich Retinitis pigmentosa.
Und das ist natürlich gleich erklärungsbedürftig. Was ist das genau, eine Retinitis pigmentosa?
Ja, das ist eine durch Vererbung oder spontane Mutation entstehende Netzhautdegeneration. Das heißt, die Photorezeptoren, die werden nach und nach zerstört. Und es beginnt mit Nachtblindheit und führt dann schleichend, meist über Jahrzehnte, manchmal auch viel schneller zur Blindheit.
Dann erzählen Sie noch etwas mehr über diese Livia und ihr Leben.
Ja, die lebt mit ihrem kleinen Bruder und den Eltern in Rom und sie ist zu Beginn so ein aufgewecktes kleines Mädchen, das schon lesen kann, bevor es zur Schule geht. Und die Mutter ist natürlich stolz darauf und fordert Livia deswegen immer wieder auf, etwas vorzulesen. Aber eines Tages merkt die Mutter eben, dass etwas nicht stimmt. Und da hören wir mal rein, das liest Rebecca Madita Hund.
Auf dem Plakat, hatte meine Mutter gefragt. Was steht da? Es war Wahlkampf. Die Stadt war mit Wahlplakaten gepflastert. Weiß nicht. Wie, das weißt du nicht? Sie hatte mein Gewicht von einem Arm auf den anderen verlagert und sich noch weiter aus dem Fenster gebeugt. Das neben dem Kurzwarenladen. Weniger Steuern, na los! Ich weiß es nicht. Ich kann das Plakat nicht sehen.
So, und jetzt haben wir gerade Rebecca Madita Hund als Interpretin gehört. Ich glaube, so die Aufgabe, die sie hat, ist nicht ganz leicht zu lösen als Sprecherin.
Ja, genau. Also sie muss ja einerseits klingen wie die Mutter, dann wie die Erzählerin, die Ich-Erzählerin und dann aber auch wie dieses kleine Mädchen Livia. Das, sie ist eben in der Rolle dieser jungen Frau, dieser Ich-Erzählerin, die sich an Kindheit und Jugend erinnert. Sie hat eine sehr klare Stimme. Und nimmt diese Stimmung dieser Livia eher so dezent auf, wie wir dann noch weiter hören werden. Das mitunter bockige, verzweifelte von ihrem Wesen, das deutet sie nur an und verkörpert damit eben eigentlich ganz gut diese Ich-Erzählerin, die inzwischen abgeklärter auf ihre Kindheit und Jugend zurückblickt.
Wie geht es dann weiter mit ihrer Geschichte, dass sie jetzt erstmal das Plakat nicht erkennen kann? Ja, das könnte ja auch eine ganz normale Sehschwäche sein.
Ja, genau. Und deswegen verschreibt der Augenarzt auch erstmal nur eine Brille. Die Brillengläser müssen dann allerdings schon bald immer stärker und auch dicker werden. Und Livia ist eigentlich sehr sportlich, eine sehr gute Läuferin, aber beim Laufen rutscht ihr die schwere Brille halt immer auf der Nase ein Stück weit nach unten. Ja, irgendwann überwindet sie sich und macht dann ein Band an die Brille, aber sie findet natürlich, dass sie damit noch viel schrecklicher aussieht.
Man kann sich vorstellen, dass das für ein Kind alles sehr unangenehm ist. Da will man ja eher so sein wie die anderen.
Ja, genau. Und in ihrer Verzweiflung klaut sie dann auch irgendwann der Mutter ihrer Freundin ein paar von deren Einwegkontaktlinsen. Da ist sie 11 und damit fährt sie dann mit einer Gruppe von Jugendlichen in ein Ferienlager und setzt die Linsen heimlich ein. Und prompt spricht ein Junge sie bei einer nächtlichen Wanderung zu den schlüpfenden Schildkröten an. Er sagt, er findet sie toll und sehr hübsch und so weiter. Doch am nächsten Tag sind Livias Augen dann völlig entzündet. Sie wussten nämlich nicht, dass man die Linsen nachts raustun muss. Und als sie etwas älter ist, geht sie dann abends zu einer Party und dabei fällt ihr ein Ohrring auf den Boden und sie kann ihn nicht mehr finden. Und an der Stelle, wo er eigentlich liegt, sieht sie gar nichts, eher so ein Loch. Und ihr Augenarzt erklärt ihr und den Eltern dann, was weiter passieren wird.
Ihre Tochter wird immer häufiger abends nicht gut sehen können. Und es könnte sehr viel heftiger ausfallen als bei diesem Vorfall. Genauer gesagt, es wird mit Sicherheit heftiger ausfallen. Mit der Zeit wird das periphere Sehen schwächer werden. Die Farben lassen sich nur noch schwer unterscheiden. Sie wird Tiefen- und Kontrastwahrnehmungen verlieren. Die Sehschärfe wird abnehmen. Nach der Dämmerung wird es für Livia unangenehm, das Haus zu verlassen, Dinge zu tun, die Mädchen ihres Alters tun. Auch tagsüber könnte es bei besonders starkem Licht Probleme geben. Sie könnte geblendet werden, deshalb ist eine Sonnenbrille unabdingbar. Er hob den Zeigefinger mahnend in meine Richtung und lächelte gutmütig, um nicht allzu streng zu wirken. Jedenfalls bleibt der Abend das größte Problem. Livias visuelle Wahrnehmung wird sich weiterhin verschlechtern. Wir können noch nicht sagen, inwiefern oder wie sehr, aber dass sie sich verschlechtern wird, steht fest.
Tja, und die Frage, die sich daran anschließt, wie gehen dann Livia und die Eltern mit dieser doch deprimierenden Diagnose um?
Ja, sehr unterschiedlich. Livia und ihre Mutter, die versuchen die Krankheit eher zu verdrängen. Der Vater geht dagegen eher pragmatisch damit um und meldet Livia frühzeitig in einer Schule für Sehbehinderte an. Das ist ein ziemlicher Graus für diese Livia, aber irgendwann ist sie dann zumindest bereit, sich die Schule mal anzusehen. Und ihr wird dort Emilio vorgestellt, der ihr Tutor sein soll. Das heißt, er steht ihr bei allen Fragen so zur Seite und er bewegt sich so selbstsicher, dass sie erstmal gar nicht merkt, dass er selbst auch nahezu blind ist.
Emilio sagte, wegen der Retinitis pigmentosa sei er seit 10 Jahren sehbehindert und inzwischen würde seine Sehkraft von Monat zu Monat nachlassen. Er sagte es ganz ruhig, in gelassenem Ton, als würde er mir mitteilen, wie das Wetter wird, welchen Rückweg ich nehmen sollte, um nicht im Stau zu stehen. Ich hoffte, er würde aufhören zu reden, doch das tat er nicht. Wir würden einen großartigen Job machen, erklärte er. Anfangs würde es hart werden, aber dann würde ich mich daran gewöhnen. In der nächsten Woche würden wir anfangen. Jetzt huschten seine Pupillen wie wild hin und her. Ich holte tief Luft und stand auf. Danke, aber das ist nicht nötig. Ach nein? Nein, ich finde schon einen anderen Weg. Wenn ich ganz leise zur Tür schliche, einen Fuß vor den anderen, ohne ein Geräusch, würde ich vielleicht hinausschlüpfen können und kein einziges Wort mehr hören müssen. Dann die Treppe zurück meinen Vater finden, mit ihm reden, ihn überzeugen, dass wir eine andere Einrichtung finden müssten. Das ist leider der einzige Weg, sagte Emilio.
Tja, und man merkt, die Schule für Sehbehinderte als Chance zu sehen, das fällt dieser Livia anscheinend erstmal sehr schwer.
Ja, es ist ein langer Weg zur Akzeptanz und dabei geht es mit Livias Sehen sehr schnell immer weiter bergab. Und das hat mir an diesem Roman auch so gut gefallen. Es ist eine wirklich sehr genaue und komplex beschriebene psychologische Studie dieser Livia und ihrer Entwicklung. Also wir erleben all ihre Ängste, ihre Sorgen bis hin eben zur zunehmenden Akzeptanz dafür, dass sie bald in völliger Dunkelheit zurechtkommen muss. Und das ist schon sehr hart mitzuerleben. Aber es überwiegt dann doch beim Hören die Bewunderung für die Stärke, die sie entwickelt.
Also da geht's nur entschieden in die eine Richtung. Das ist auch bemerkenswert bei so einem Roman. Und die Frage liegt dann schon noch auf der Hand, ob die Autorin da aus eigenem Erleben und von eigenen Erfahrungen erzählt.
Ja, das kann man eigentlich vermuten. Ich weiß es aber nicht. Ich habe nichts darüber gelesen. Aber wenn es nicht autobiografisch ist, dann hat sich die Autorin zumindest meines Erachtens hervorragend in diese Livia hineinversetzt.
Also egal, ob autobiografisch oder nicht, an der Qualität dieser Erzählung ändert das nichts. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick, für die Vorstellung von Greta Olivo, Die Nacht der Schildkröten, gelesen von Rebecca Madita Hund. Eine MP3-CD ist das, 6 Stunden und 3 Minuten Hörzeit umfasst sie. Für 23 Euro ist dieses Hörbuch zu haben, erschienen bei der Divan Verlag. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu Horst Evers. Horst Evers kommt aus Niedersachsen, er studierte Germanistik und Publizistik in Berlin, jobbte zwischenzeitlich mal als Taxifahrer, war bei der Post und dann erhielt er unter anderem den Deutschen Kabarettpreis und den Deutschen Kleinkunstpreis. Und er hat Geschichten geschrieben und Romane und auch seine Hörbücher haben sich da etabliert und sein neuestes Werk nun heißt »Zu faul zum Nichtstun«. Das gibt es als Buch, aber eben auch als Hörbuch von ihm selbst gesprochen. Leonie Berger hatte sich angehört und beginnt ihre Besprechung mit einem Ausschnitt.
Die einzige Chance im Moment, nicht verrückt zu werden, ist, es schon zu sein. Darum geht es. Dem Irrsinn ein kleines Stück voraus zu sein.
Horst Evers ist dem Irrsinn des Alltags nicht nur ein kleines Stück voraus, er zeigt sogar, wo es noch hingehen könnte. Ausgehend von einer kleinen Begebenheit, die uns allen bekannt vorkommt, denkt er die Sache konsequent zu Ende. Und das ist so absurd, dass einem die Ausgangslage gar nicht mehr so schlimm vorkommt. Ein Beispiel. Im Leihwagen leuchtet ein gelbes Warnlämpchen. Horst Evers erinnert sich, dass der Verleiher bei der Einweisung irgendwas von Dieselmotor und AdBlue gefaselt hat, was er sich natürlich nicht merken konnte. Denn auf seiner Festplatte, auch Gehirn genannt, ist einfach kein Platz mehr.
Wenn ich da jetzt trotzdem immer weiter wahllos Wissen dazulade, muss dafür dann vielleicht irgendwann anderes Wissen gelöscht werden. Das ist ja nicht auszuschließen. Und nun stelle man sich mal vor, ich würde mir dieses aufwendige Spezialwissen über Dieselmotoren wirklich merken. Also warum die von Zeit zu Zeit AdBlue benötigen. Und dafür wird dann aber beispielsweise die Fähigkeit, den Kaffeevollautomaten zu Hause zu bedienen, gelöscht. Ja, dann hätte man aber mal eine Situation. Dann stünde man aber da. Wenn dann beispielsweise Gäste kämen, die gerne einen Kaffee hätten und denen man dann mitteilen müsste, ja, das geht jetzt leider nicht. Aber ich kann dir stattdessen erklären, warum moderne Dieselmotoren jetzt zusätzlich AdBlue benötigen. Ich habe diesbezüglich sogar schon mal in meinem Freundes- und Bekanntenkreis herumgefragt und kann sagen, praktisch alle hätten lieber den Kaffee.
In seinem Band »Zu faul zum Nichtstun« hat Horst Evers Geschichten der vergangenen 2-3 Jahre versammelt. Neben der titelgebenden Unfähigkeit, einfach mal nichts zu tun und stattdessen immer nach dem Handy zu greifen, gibt es viele andere Themen. Die Bahn zum Beispiel, mit der Horst Evers viel unterwegs ist, oder auch Baustellen.
Das hängt, glaube ich, tatsächlich mit der Situation zusammen, dass es im Moment an die Substanz geht, dass wir über Jahre eben nicht saniert haben, nicht gewartet haben und Baustellen einfach ein großes Thema insgesamt gesellschaftlich sind, weil wir im Moment eine riesige Baustelle sind und wir eigentlich natürlich auch uns neu aufstellen müssen. Auch Innenstädte neu denken müssen im Moment, um sie für heiße Zeiten zu rüsten, um sie lebenswert zu halten und nicht beispielsweise eben zu sagen, überall da, wo Platz ist, bauen wir noch was hin, sondern eigentlich einen größeren Plan denken müssten. Ich frage mich manchmal, warum solche Arbeiten eigentlich so lange dauern. Denn an sich ist die Straße ja im Großen und Ganzen flach und soll auch wieder flach werden. Also von der Planung her übersichtlich. Obwohl, als das erste Jahr vergangen war, hat man sich schon noch überlegt, ob die nicht womöglich mal was ganz Besonderes machen werden, etwas Spektakuläres. Doch mittlerweile, da die Arbeiten auf den ersten Teilstücken schon ordentlich fortgeschritten sind, kann man gut erahnen, nee, sie haben sich doch wieder für flach entschieden.
Horst Evers findet seine Geschichten buchstäblich auf der Straße, bei Begegnungen im Kaufhaus oder bei einem zufällig mitgehörten Gespräch am Nachbartisch im Café. Inzwischen ist er sehr routiniert darin zu erkennen, wo das Potenzial zu einer größeren Geschichte liegt und ist lange offen für weitere Optionen, wenn er einen Text vor Publikum testet. Manchmal ergeben sich daraus dann noch weitere Erzählstränge oder lohnende Abweichungen von der ursprünglichen Geschichte. Dabei lustig sein zu müssen, diesen Druck spürt er schon.
Ich sehe das als Privileg und finde es sehr, sehr toll, dass die Menschen mir einen ganzen Abend sozusagen widmen. Also da ja auch hinfahren und dass die Karten Geld kosten, ist das Wenigste dabei. Aber vor allen Dingen opfern sie sozusagen mehrere Stunden ihrer Zeit, ganz viele Menschen. Und da fühle ich mich schon auch verantwortlich. Immer wenn Sachen neu sind, ist man natürlich unsicher. Und dann ist auch der Druck hoch, dann bin ich auch sehr nervös. Aber relativ bald weiß ich dann eigentlich auch, nee, das hat an sich eine prinzipielle Qualität und eigentlich kann dir so viel nicht passieren. Wenn du nicht selbst jetzt ganz, ganz viel falsch machst, dann wird das schon ein schöner Abend werden und das beruhigt mich dann doch durchaus, sodass ich dann einigermaßen gelassen damit umgehe.
Diese Geschichten mit ihren kurzen, teilweise unvollständigen Sätzen müssen einfach vorgelesen werden und Horst Evers weiß, wie. Mit seiner Interpretation verleiht er ihnen einen eigenen Charakter. Und wenn man ihn einmal gehört hat, behält man ihn im Ohr, auch wenn man die Texte selbst liest. Dann doch lieber gleich das Hörbuch. Ganz unaufdringlich greift Horst Evers die Probleme unserer Zeit auf, zeigt, wie skurril sie teilweise sind und bringt sie auf den Punkt. Seiner Verantwortung ist Horst Evers wieder einmal zuverlässig nachgekommen. Denn wer zum Hörbuch zu faul zum Nichtstun greift, weiß, da kann ich mir einen lustigen Abend machen. Und das mit Niveau.
Diese positive Besprechung von Leonie Berger über das Hörbuch Horst Evers, Zu faul zum Nichtstun, gelesen von dem Autor selbst. 5 Stunden 47 Minuten Hörzeit sind das und zum Preis von 20 € ist dieses Hörbuch beim Argon Verlag erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und jetzt hat Dorothee Bayer-Karweg noch ein paar Hörbuchempfehlungen für lange Winterabende mitgebracht.
Genau, wenn das Wetter mal so richtig garstig ist, zu garstig, um rauszugehen und man sich eventuell von den Feiertagen erholen möchte. Als Bücher hat man da das ein oder andere vielleicht schon mal gelesen oder die Filmadaption gesehen, aber auch als Hörbuch sind die Titel, wie ich finde, äußerst hörenswert. Zuerst geht es einmal um die Werke von Thomas Mann.
Und da steht ja jetzt nun ein großes Jubiläum an. Thomas Mann wurde vor 150 Jahren geboren. Und wenn ich das richtig sehe, wird das auch sehr groß gefeiert werden, Land auf Land ab.
Genau, und aus diesem Anlass sind jetzt auch schon beim Verlag DAV seine großen Werke nochmal neu aufgelegt worden. Also die Buddenbrooks, Josef und seine Brüder, Lotte in Weimar, Dr. Faustus und der Zauberberg, alle eingelesen von Gerd Westphal. Gerd Westphal wurde ja 1920 in Dresden geboren und hat als Schauspieler, Sprecher, Theater, Opern und Hörspielregisseur gearbeitet und für seine eigenen Rundfunklesungen der Werke von Theodor Fontane, Goethe, Thomas Mann und so weiter erhielt er den Deutschen Schallplattenpreis und galt dann als Vorleser der Nation oder auch König der Vorleser wurde er genannt. Er starb 2002 in Zürich und zwar ließ er sich beerdigen auf dem gleichen Friedhof wie Thomas Mann. Da hat er wirklich Wert drauf gelegt.
Ja, fühlt er sich natürlich dadurch selbst geadelt oder hat es selbst so vorgenommen. Klar, er hat sich ewige Verdienste erworben für diese Lesungen der Thomas-Mann-Romane, aber das bedeutet auch, 2002 ist er gestorben, die Lesungen sind schon etwas älter. Von wann sind sie jetzt im Einzelnen?
Ja, die stammen aus den Jahren 1963 bis in die 90er Jahre. Das heißt, die Produktionen erstrecken sich über 30 Jahre. Und so kann man dann auch ein bisschen hören, wie sich die Stimme von Gerd Westphal in dieser Zeit entwickelt hat. Wir hören als Beispiel mal einen kurzen Ausschnitt aus einer frühen Aufnahme von 1963, eben den Anfang von Josef und seine Brüder.
Es war jenseits der Hügel, im Norden von Hebron, ein wenig östlich der Straße, die von Jerusalem kam, an einem Frühlingsabend, so mondhell, dass man Geschriebenes hätte lesen können. Und das Laubwerk des ziemlich kurzstämmigen, aber mit starkem Gezweige ausladenden Baumes einer bejahrten und mächtigen Terebinte, die hier einzeln stand, nebst ihren traubenförmigen Blüten, vom Lichte kleinlich ausgearbeitet erschien, schimmernd versponnen und höchst genau zugleich.
Ja, da merkt man richtig, was für ein Genuss er dabei hatte, das zu lesen. Ich wollte ja immer mal ein Spiel so entwickeln, bei dem man Romananfänge zu raten hat. Mitunter kann das ganz schön knifflig sein.
Ja, nicht alle Romane beginnen mit »Ich bin nicht stiller«. Knifflig ist es hier aber auch für den Interpreten selbst, also für Gerd Westphal. Ist ja bekannt, dass Thomas Mann sehr lange Sätze komponiert hat, sehr verschachtelte Sätze und das muss man als Sprecher jetzt erstmal bewältigen.
Genau, und Gerd Westphal schafft das ganz wunderbar, sie so zu gliedern, dass man als Hörer unbedingt einen Gewinn daraus ziehen kann. Im Vergleich hören wir jetzt die letzte Aufnahme aus diesem Reigen, nämlich Lotte in Weimar, eingelesen 1993. Charlotte Kästner, sie inspirierte Goethe für seine Lotte in Die Leiden des jungen Werthers, trifft mit 63 an in Weimar. ein. Der Kellner Mager, ein Goethe-Bewunderer, nimmt sie im Gasthof zum Elefanten in Empfang. Und als er sie erkennt, ist er nicht mehr zu halten.
Sollten wir den Vorzug haben, mit Frau Hofrätin Kästner, Madame Charlotte Kästner, der geborenen Buff aus Wetzlar, die bin ich, bestätigte die alte Dame lächelnd. Ich meine, sehr wohl, gewiss doch, aber ich meine, es handelt sich also am Ende doch wohl nicht um Charlotte, auch kürzer Lotte Kästner, geborene Buff, aus dem deutschen Hause, dem Deutschordenshause zu Wetzlar, die ehemalige, um eben die, mein Guter. Aber ich bin gar nicht ehemalig. Ich bin hier sehr gegenwärtig und wünschte wohl auf das mir zugewiesene Zimmer. Unverzüglich, rief Mager und nahm mit gesenkter Stirn einen Anlauf zum Weitereilen, blieb dann aber doch wieder an die Stelle gewurzelt stehen und schlang die Hände ineinander. Du liebe Zeit, sagte er mit tiefem Gefühl, du liebe Zeit, Frau Hofrätin.
Wir hören's, dieser Mager ist völlig von den Socken und erzählt dann überall herum, wer angekommen ist, was dazu führt, dass diverse Damen und Herren Charlotte Kästner ihre Aufwartung machen wollen. Nur Goethe macht sich rar und grummelt.
Konnt sie sich's nicht verkneifen, die Alte, und mir's nicht ersparen?
Ja, er lädt sie dann doch zum Essen ein, aber erst 3 Tage später. Das ist eine äußerst dialogreiche, etwas weitschweifige, aber psychologisch schon sehr fein gesponnene Geschichte, an der sich diverse Personen an Goethe abarbeiten und er sich dann an ihnen. In den Dialogen gefällt mir Gerd Westphal wirklich besonders gut. Alle Stimmungen, alle Dialekte arbeitet er ganz fein heraus. Da ist man ganz intensiv dabei. Er war da wirklich ein ganz großer Könner.
Ja, und das sind und bleiben auch Monumente der Vorlesekunst, was Gerd Westphal da geleistet hat mit den Thomas-Mann-Romanen. Und so sind das natürlich von Ihnen unbedingte Empfehlungen, vielleicht sogar noch als Weihnachtsgeschenk. Es mag ja Menschen geben, die es noch nicht gehört haben.
Ja, oder nochmal hören möchten. Eigentlich ja, sind es unbedingte Empfehlungen, auch wenn es, was der Verlag selbst sehr bedauert, einen kleinen Wermutstropfen gibt. Denn bis eben auf Lotte in Weimar sind alle Produktionen von der produzierenden Anstalt, dem NDR, leicht gekürzt.
Oh, man müsste ja mal fragen, was bedeutet leicht gekürzt? Aber generell, wie kam man denn auf die Idee, diese Werke einzukürzen?
Ja, man hat wohl damals nicht an eine spätere Veröffentlichung gedacht, sondern eben nur an die Sendung im Rundfunk. Und da ist der Sendeplatz dann eben begrenzt. Und wenn dann eine Folge 25 Minuten maximal sein darf und der Sinneinheit nach 28 Minuten endlich zu Ende ist, dann muss man halt kürzen.
Hier die Angaben. Bei DAV, der Audioverlag, sind erschienen Thomas Mann, Josef und seine Brüder, die Buddenbrooks, der Zauberberg und Dr. Faustus und ungekürzt Lotte in Weimar. Die CD-Produktionen kosten je nach Länge zwischen 26 und 34 Euro. Dorothee Meyer-Karweck, Sie haben aber noch etwas für lange Winterabende mitgebracht.
Ja, und zwar Boris Pasternaks Dr. Chivago. Also diesen Roman kennen sicher die allermeisten vor allem als Kinofilm.
Aus den 1960er Jahren mit Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin und Alec Guinness. Es ist ein opulenter Film voller Dramatik. Ich kann mich noch zumindest an viele Winterlandschaften erinnern.
Ja, genau. Im Film steht natürlich die Liebesgeschichte zwischen Dr. Chivago und der jungen Frau Lara im Vordergrund.
Das Original bietet natürlich weitaus mehr. Der Roman ist ja auch erstmal, muss man das festhalten, sehr, sehr umfangreich.
Ja, und auch diese Lesung des SWR aus dem Jahr 1997-98 ist leicht gekürzt, umfasst aber immer noch gut 20 Stunden. Also hier erfahren wir dann auch viel über die politische und gesellschaftliche Situation Russlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Erzählt wird, wie Jura nach dem Tod der Mutter bei Verwandten aufwächst und die gleichaltrige Tonja kennenlernt und sie heiratet, obwohl sie mehr Zuneigung als Liebe füreinander empfinden. Und parallel wird dann Laras Geschichte erzählt, die als Halbwaise mit der Mutter und ihrem Bruder in Moskau lebt, wo sich der Rechtsanwalt Komarowski erst an die Mutter ranmacht, dann ohne deren Wissens an deren 17-jährige Tochter Lara. Als die Mutter dann einen Suizidversuch begeht, das hat dann aber andere Gründe, sind Jura und sein Freund Mischa durch Zufall zugegen. Und in diese Szene hören wir mal rein. Jura erblickt hier die junge Lara, die verstohlene Blicke mit einem älteren Herrn, nämlich diesem Kamarowski, austauscht. Es liest Jürgen Hentsch.
Sie sagten einander kein Wort, sondern wechselten nur Blicke. Aber ihr gegenseitiges Einvernehmen hatte etwas erschreckend Magisches, als wäre er ein Puppenspieler und sie eine gehorsam den Bewegungen seiner Hand folgende Marionette. Das Lächeln der Müdigkeit, das auf ihrem Gesicht erschien, zwang sie, die Augen halb zu schließen und den Mund halb zu öffnen. Aber die spöttischen Blicke des Mannes beantwortete sie mit dem verschmitzten Zwinkern der Spießgesellen. Beide waren zufrieden, dass alles gut gegangen, dass ihr Geheimnis nicht enthüllt und die Vergiftete am Leben geblieben war. Jura ließ kein Auge von den beiden. Aus dem Halbdunkel, in dem ihn niemand sehen konnte, starrte er in den Lichtkreis der Lampe. Das Schauspiel der Unterwerfung des Mädchens war unerforschlich geheimnisvoll und hemmungslos offen. Widerstreitende Gefühle drängten sich in seiner Brust. Ihre noch nicht erlebte Kraft presste ihm das Herz zusammen.
Ja, Jura und Lara begegnen sich in den kommenden Jahren immer wieder durch Zufall und deren beider und auch weitere Lebenswege schildert Boris Pasternak dann eben parallel.
Und wir haben gerade Jürgen Hentsch als Interpret hören können. Der hat nun eine ganz andere Herangehensweise als Gerd Westphal, aber von der sprecherischen Autorität und Souveränität sind sie ganz ähnlich.
Ja, jedenfalls gefällt mir diese Lesung auch ungemein. Erklingt hier dieser Jürgen Hentsch wie, ja, ich sag mal, leicht entrückt. Er wirft einen Blick in die Vergangenheit. So klingt es, da liegt leichte Schwermut über allem. Er ist, ja, zurückhaltender als Gerd Westphal, aber seine Lesung hat mich auch sofort in den Bann gezogen. Ist ein wunderbarer Roman, der übrigens wegen seiner kritischen Darstellung der Oktoberrevolution in der Sowjetunion nicht veröffentlicht werden durfte.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck. Sie stellten vor Boris Pasternak, Dr. Chivago, aus dem Russischen übersetzt von Thomas Reschke, gelesen von Jürgen Hentsch. Das sind zwei MP3-CDs in diesem Fall mit 20 Stunden und 12 Minuten Hörzeit. Eine leicht gekürzte Fassung ist das, die zum Preis von 30 Euro bei DAV erschienen ist, als Produktion von SWR Kultur. In der Hörbuchzeit kommen wir jetzt wieder zu unserer regelmäßigen Hörbuchempfehlung für die Jüngeren oder ganz Kleinen, so wie in diesem Fall. Hier gilt die Altersempfehlung ab 5 Jahren und diese bezieht sich auf die Geschichte vom kleinen Weihnachtsstern, geschrieben von Benjamin Bien. Benjamin Bien ist gebürtiger Marburger, studierte dort unter anderem Germanistik und Philosophie, wechselte dann an eine Filmakademie und ins Drehbuchfach und hatte dann dort auch bald Erfolg. So schrieb er zum Beispiel das Drehbuch für die Verfilmung von dem Cornelia Funke-Roman »Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel«. Aber er schreibt eben auch Kindergeschichten. Die neue heißt »Die Geschichte vom kleinen Weihnachtsstern«, wie schon gesagt. Dorothee Meyer-Karweck, was erlebte denn der kleine Stern?
Ja, die Geschichte beginnt damit, dass der kleine Stern Sirius morgens einfach nicht schlafen gehen will.
Aha, morgens. Also die Nachtarbeit hat er hinter sich gebracht.
Genau, morgens Sterne sind ja nachtaktiv, klar. Und die Eltern von Sirius wollen dann eben wissen, was los ist und ob was in der Sternenschule passiert ist oder so. Und erst will Sirius nicht damit rausrücken, aber dann erzählt er es eben doch. Und da hören wir rein, es liest Andreas Fröhlich.
»Die großen Sternkinder haben mich geärgert«, sagte Sirius. »Sie haben zu mir gesagt, dass ich niemals eine helle Leuchte am Sternhimmel sein werde. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich strengte mich ganz doll an, um extra hell zu leuchten. Ich spannte alle meine Muskeln an und dabei passierte es.« Sirius verstummte und sah seine Eltern mit Tränen in den Augen an. »Was ist passiert, als du leuchten wolltest?«, fragte seine Mutter.
»Mir ist ein dicker Sternenpups rausgeflutscht«,
weinte Sirius. »Oh«, sagte sein Vater, »aber das ist doch nicht so schlimm.« Natürlich wusste der Sternenpapa, dass das nicht stimmte. Denn so ein richtig gut gepupster Sternenfurz ist noch monatelang als Silberstreifen am Himmel sichtbar. Die anderen Sternkinder werden sich immer über mich lustig machen«, jammerte Sirius. »Ich kann nicht hell genug leuchten. Ich werde niemals ein Weihnachtsstern sein.« »Na, na, na, jetzt gib mal nicht gleich auf«, sagte da sein Vater. »Du vergisst wohl, aus welcher Familie du stammst. Habe ich dir nie die Geschichte von deiner Urgroßmutter Nova, der Sternschnuppe, erzählt?«
»Ja, also wir hören, das ist eine Geschichte für Fünfjährige, die lieben das, so ein Sternenpups.« Und bevor Vater dann dazu kommt, die Geschichte zu erzählen von der Sternschnuppe, ist Sirius dann doch eingeschlafen. Doch beim Schlaf muss er wild gestrampelt haben, denn er fällt aus dem Wolkenbett und plumpst in einem Wald auf die Erde.
Hey, das kann nicht der richtige Ort für einen Stern sein.
So ist es. Und hier auf der Erde erlebt er dann alle möglichen Abenteuer, der kleine Stern. Zuerst begegnet ihm der Fuchs und der will den Stern fressen. Er hält ihn für einen Keks. Zum Glück ist er zu heiß und der Fuchs verzieht sich dann. Aber dann trifft Sirius auf die kleine Maus Pippa Pieps. Die ist viel netter und da Sirius inzwischen furchtbar müde ist, sucht sie ihm einen Schlafplatz. Und den findet sie in der Höhle vom Hasenjungen Bommel.
Als sich der kleine Stern auf dem weichen Bett aus Heu, Moos und Kaninchenhaaren niederließ, kuschelten sich die Kaninchenkinder an ihn und schliefen um ihn herum ein. Sein Licht und seine Wärme beruhigten sie.
»Gar nicht so schlecht«, stellte Bommel fest. »Das ist seltsam«, sagte Pippa. »Der Fuchs hat sich kürzlich noch den Mund verbrannt, als er Sirius gebissen hat.«
»Der Fuchs hat Sirius gebissen?« Bommel wurde schon wieder ganz schwindelig vor Angst.
»Psst, leise«,
Pippa tippte ihn von der Seite an.
»Sieh nur.«
Bommel sah, dass auch Sirius eingeschlafen war.
»Gute Nacht, Sirius.«
Tja, aber noch ist der gute Sirius auf Erden und er muss ja doch irgendwann wieder an den Himmel kommen. Ich denke mal, das wird dann den Fortgang der Geschichte bestimmen, diese Frage, oder?
Ja, genau. Aber auch nach dem Schlafen sind Maus Pippa, Kaninchen Bommel und Sirius selbst sehr ratlos, wie das geschehen könnte. Kaninchen Opa Schlappohr hat dann eine Idee.
»Wenn der Weihnachtsmann all seine Geschenke abgegeben hat,
dann hat er ganz viel Platz auf seinem Schlitten«, piepste Pippa. »Und da er eh nach Hause fliegt, kann er noch jemanden mitnehmen.«
Opa Schlappohr lächelte zufrieden.
»Hörst du das, Sirius?«, sagte Pippa. »Du kommst wieder zurück nach Hause.«
Da konnte auch Sirius schon wieder ein wenig lächeln.
»Aber, Opa«, sagte Bommel, »wie schaffen wir es denn, dass der Weihnachtsmann zu uns in den Wald kommt?«
»Das ist eine gute Frage«, antwortete Opa Schlappohr. »Damit der Weihnachtsmann kommt, muss man zuallererst einmal Weihnachten feiern.«
Tja, die Frage ist nur, wie das geht. Das wissen die Tiere nicht. Und deswegen fragen sie alle möglichen anderen Tiere erstmal. Ein Uhu, dann ziemlich dumme Gänse und einen alten Hofhund. Und schließlich gucken sie einfach bei einer Familie, wie die wohl Weihnachten feiern. Plätzchen spielen dabei eine große Rolle. Und dann wird's noch ziemlich spannend. Fast hätte nämlich der Familienvater die Tiere mit seinem Gewehr über den Haufen geschossen. Und am Schluss vertragen sich dann doch alle und feiern halt gemeinsam friedlich Weihnachten.
Ja, so muss das aber auch sein. Und nimmt dann der Weihnachtsmann den kleinen Stern Sirius wieder mit in den Himmel?
Das macht dann sogar das Christkind höchstpersönlich.
Also, man merkt schon, das ist eine anheimelnde Geschichte für die ganz Kleinen. Ja, aber auch andere können sich daran erfreuen, würde ich mal sagen. Und dazu passt ja auch die Interpretation durch Andreas Fröhlich. Die ist ja wirklich jetzt für kleinere gedacht.
Genau, der hat so eine leicht rauchige Stimme, mit der er dann aber ohne Übertreibung sehr gut in die einzelnen Figuren so reingeht, ihnen Charakter gibt und damit führt er uns ganz wunderbar angenehm durch diese wirklich sehr warmherzige Weihnachtsgeschichte. Sie ist ja in 24 Kapitel eingeteilt, jeweils am Ende immer mit so einer kleinen Musikzäsur. Man hätte sie also auch wie so ein Adventskalender nutzen können, jeden Abend eine Geschichte. Aber, oder ein Kapitel, aber man kann das Hörbuch auch sehr gut in einem durchhören oder einfach so unterteilen, wie es gerade passt.
Benjamin Bien, die Geschichte vom kleinen Weihnachtsstern, gelesen von Andreas Fröhlich. Eine MP3-CD ist das, 3 Stunden 43 Minuten beträgt die Hörzeit und dieses Hörbuch ist bei Argon Sauerländer Audio erschienen zum Preis von 17 Euro. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz.
Tschüss.